Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
In diesen Versen geht es um den Anbruch des Auferstehungstages.
Im Namen
und
Gottes,
das,
des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte
Suche
Damen und Herren.
Zuflucht
hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik
Verstoßen.
Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem
Gottes,
deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite fasttony.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite fasttony.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge.
Und jedermann mit seinesgleichen zusammengebracht wird. Und die lebendig verscharrten kleinen Mädchen gefragt werden, warum nur wurdest du umgebracht? Und die Tatenbücher aufgeschlagen werden und der Himmel entschleiert wird
Sehr geehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 9. April 2024, gleich dem 21. Farbar, den 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Eid al-Fitr. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen die Gegend Rijab vorstellen. Eine sehr schöne und sehenswürdige Region, die 120 Kilometer nordwestlich von Kirmanschah im Westen Irans liegt. Rijab hat eine Fläche von 40 Quadratkilometer und befindet sich in den schönen schneebedeckten Gipfel des Dalahu und in seinen baumreichen Tälern an dem großen Fluss Alwand. Der Ort setzt sich aus 15 Gemeinden zusammen und da sich die Dörfer dieser Gegend geografisch und klimatisch betrachtet sehr ähnlich sind, werden wir zuerst einige Informationen über dieses Gebiet erteilen und Ihnen danach einige Ortschaften vorstellen. Bleiben Sie also dran. Der Begriff Rijab ist ein kurdisches Wort, das aus den Wortteilen Rij und Au besteht, was so viel bedeutet wie das Fließen des Wassers, womit man in der kurdischen Sprache einen Ort benennt, in dem viel Wasser fließt. Weil diese Gegend sehr wasserreich ist, wurde sie also Rijab genannt. Dort gibt es viele sprudelnde Quellen mit klarem Wasser und auch den strömenden Fluss Alwand, was zur Verschönerung der Landschaft beiträgt. Wegen dieser natürlichen Quelle haben sich viele verschiedene kurdische Stämme wie Jaf, Orami und Goran in der Ortschaft niedergelassen. Diverse historische Bauten wie die Stadtmauer von Yazdgerd und dem letzten sassanidischen König und die Überreste des Feuertempels Rijab, wo später die Moschee Abdullah ibn Umar errichtet wurde, sind alle Zeichen für die lange Geschichte der Region. Außerdem lag dieses Gebiet an der damaligen antiken Hauptstraße, dem Shahi-Weg. Geografisch betrachtet teilt sich Rijab in zwei Bereiche, das Gebirge und die Täler zwischen den Bergen. Die Berge sind ein Teil der Zagros-Gebirgskette, die sich von Nordwesten bis Südosten erstreckt. Der höchste Teil misst eine Höhe von 2540 Meter und der niedrigste liegt 500 Meter über dem Meeresspiegel. Wegen dem günstigen Klima und seiner guten Erde wachsen in dieser Gegend viele Pflanzen und die ganze Landschaft ist bedeckt davon. Es gibt dort Kräuter für die Heilmedizin, für industrielle Zwecke und essbare Pflanzen. In den Wäldern wachsen zumeist einheimische Bäume. 60% davon sind Eichen, 25% wilde Pistazien, 5% Bergmandeln und der Anteil anderer Baumarten beträgt 10%. Das günstige Klima, die besonderen topografischen Eigenschaften, das viele Wasser und die pflanzenbedeckte und grüne Landschaft haben ein angemessenes Gebiet geschaffen für Säugetiere, Zugvögel, aber auch einheimische Vögel und Wassertiere. Daher ist Rijab einer der besten Jagdreviere in der Provinz Kermanschah. In den Wäldern und Bergen des Dalahu sind heimische Vögel sowie Zugvögel zu sehen, wie zum Beispiel Rebhühner, Turteltauben, Wildtauben, Eulen, Geier, Störche, Enten und Gänse. Zu den Wildtieren zählen Leoparden, Bären, Gämsen, Ziegen und Schafe, aber auch Wildkatzen, Igel, Wildschweine, Wölfe und Schakale haben hier ihr Revier.
Die einfachen und freundlichen Dorfbewohner von Rijab kleiden sich in ihrer traditionellen kurdischen Tracht. Die schönen, bunten und frohen Farben der Frauenbekleidung sind Inspirationen, die man den faszinierenden, fröhlichen Farben der Natur entnommen hat. Einer der wichtigsten Berufe dieser Ortschaft ist die Gärtnerei. Jede Familie besitzt einen Garten, von dem sie im Frühling und Sommer Früchte erntet. Die größte Ernte bilden Walnüsse und Feigen. Es werden aber auch andere Obstsorten wie Weintrauben, Aprikosen, Nektarinen, Granatäpfel, Oliven und Sauerpflaumen angebaut. Jedoch besitzen Walnüsse und Feigen eine größere Bedeutung und sie werden auch in viele iranische Städte und sogar ins Ausland exportiert. Da die Gärtnerei nicht zu allen Jahreszeiten ausgeübt werden kann, ist in manchen Dörfern dieser Gegend Landwirtschaft sehr wichtig. Manche Leute beschäftigen sich neben ihrer Gartenarbeit auch mit der Viehzucht. In den letzten Jahren hat sich in Rijab auch die Fischzuchtindustrie verbreitet. Die Frauen dort verspinnen in ihrer Freizeit Wolle und stellen wunderschöne Handarbeiten daraus her. Kulturell und zivilisatorisch gesehen hat die Ortschaft eine glanzvolle Vergangenheit. Die von den Vorfahren übrig gebliebenen kulturell-religiösen Zeichen sowie Gedichte und Bräuche belegen das Alter dieser Gegend. Die kurdische Sprache ist ein Zweig der indischen und europäischen, aber auch der antiken persischen Sprache, die unter allen Dorfbewohnern von Rijab mit diversen Dialekten und manchmal unterschiedlichen Begriffen gesprochen wird. Diese Sprache hat vier Hauptzweige und jeder davon besteht aus verschiedenen Dialekten, wie zum Beispiel Kurmanji Nord, Kurmanji Sunari, Kermanschahisches Kurdisch und Oramisches Kurdisch. Die Bewohner von Rijab sprachen früher Oramisches Kurdisch, aber aufgrund von Veränderungen in dieser Sprache wird jetzt Jav-Kurdisch gesprochen. Ältere Personen in der Gemeinde und im Dorf Sarde an der iranisch-irakischen Grenze verständigen sich in Oramisch-Kurdisch. Die Menschen in Rijab sind Muslime mit sunnitischer Glaubensrichtung. In dieser Ortschaft gibt es viele einzigartige historische Bauten, wie zum Beispiel diverse Burgen, antike Friedhöfe, Steinreliefs aus der Zeit der Sassaniden und islamische Bauwerke. Dazu zählt das Grabmal von Baba Yadigar und die Moschee Rijab. Die üblichen Traditionen und Bräuche ähneln jenen anderen Städten in Iran, dennoch weisen sie aber Unterschiede auf. Die Zeremonien zu den bestimmten religiösen Feiertagen, das Begleiten der Hadsch-Pilger sowie Hochzeits- und Trauerfeiern und weitere einheimische Bräuche haben einzigartige Besonderheiten, die zu den kulturellen Attraktionen dieser iranischen Region zählen. Nun, liebe Hörerfreunde, sind wir wieder einmal am Ende unseres Programms angelangt. In der nächsten Folge werden Sie die Bräuche von Rijab kennenlernen. Bis dahin, Gott schütze Sie!
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie. Ab dieser Woche möchten wir die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern betrachten und die verschiedenen Probleme von Kindern in den einzelnen Altersstufen behandeln. Beginnen möchten wir mit einer Geschichte aus dem Leben von Sokrates. Es heißt, bevor Sokrates vor Gericht gestellt wurde, hat man ihn gefragt, was ist dein größter Wunsch? Er antwortete, mein größter Wunsch ist der, vom höchsten Punkt in Athen aus den Menschen zuzurufen. Freunde, Warum verbringt ihr gierig und leidenschaftlich die besten und wertvollsten Jahre eures Lebens, damit Reichtum anzuhäufen, während ihr euch nicht richtig für die Erziehung eurer Kinder, den Erben eures Besitzes, einsetzt? Die Erziehung der Kinder ist von jeher ein wichtiges Anliegen und Problem gewesen, und große Menschen haben auf diese Frage geachtet. Gott spricht im Heiligen Koran sehr oft über die Erziehung des Menschen und schlägt geeignete Wege vor. Die Erziehung des Kindes ist die wichtigste Aufgabe, die vor allem den Eltern obliegt und nach ihnen den Lehrern und den anderen Erziehern. Zweifelsohne beginnt jede konstruktive Entwicklung und positive Wandlung in einer Gesellschaft immer bei der Erziehung ihrer neuen Generation. Eine neue Generation, die nicht mehr rechtschaffen ist, wird durch ihr schlechtes Verhalten automatisch beim Betreten der Gesellschaft eine negative Wirkung in ihr hinterlassen. Viele Formen des Fehlverhaltens gehen auf eine falsche Erziehung oder auf die nachlässige Haltung der Eltern zurück. Die Familie ist wichtiger Grundpfeiler der Erziehung, besonders in den ersten Lebensjahren, in denen das Kind seine ersten Eindrücke und Erfahrungen sammelt. Die Familie ist der wichtigste Ort, an dem das Kind etwas lernt. Ein Kind erlernt in diesen ersten Jahren die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen aufzunehmen und sie zu erhalten. Die Familie spielt eine wichtige Rolle für die moralische Entfaltung eines Kindes. Gott hat in der Sure 66 im Vers 6 gesagt: Ihr Gläubigen, nehmt euch selber und eure Angehörigen vor einem Feuer in Acht, dessen Brennstoff aus Menschen und Steinen besteht. Gott, der Weise, hat in diesem Vers den gläubigen Eltern anempfohlen, dass sie auf sich selber und auf ihre Kinder achten sollen. Dies ist ein erzieherischer Hinweis und bezieht sich auf alle Mitglieder einer Familie. Wir reden von Erziehung, aber was ist Erziehung? Verhaltensforscher bezeichnen Erziehung als das zur Entfaltung bringen der Talente und die Aktivierung der vorhandenen Kapazitäten. Die Eltern sind die ersten, die mit der Erziehung von Kindern konfrontiert sind. Sie müssen aufgrund der Bedürfnisse planen und die Erziehung beginnen.
Die Erkenntnis des richtigen Zeitpunktes ist ein sehr wichtiger Faktor in Erziehungsfragen. Die Psychologen empfehlen, nichts in der Erziehung der Kinder zu überstürzen, aber auch nichts unnötig aufzuschieben. Viele Verhaltensstörungen rühren von vorschnellem Handeln bei der Erziehung oder umgekehrt von nachlässigem Verhalten in dieser Angelegenheit her. Die Kapazitäten des Menschen sind wie Perlen in einer Muschel. Wenn wir die Muschel zu früh öffnen, bleibt die Perle unvollendet. Auch die Entwicklung des Kindes gehorcht einer natürlichen Ordnung und sie muss ihren Weg Schritt für Schritt zurücklegen. Wir können nicht einfach eine Phase seiner Entwicklung überspringen oder auch eine andere beschleunigen, weil dies nicht mehr dem natürlichen Verlauf der Erziehung entsprechen würde. Thank you. In den ersten Lebensjahren wirkt alles anziehend auf Kinder. Sie sind schnell zum Lachen zu bringen und auch schnell bekümmert. Sie sind neugierig und wollen gerne alles ausprobieren und wissen. Sie spüren die Einstellung und Gefühle ihrer Eltern zu ihnen und werden davon beeinflusst. Negative und positive Äußerungen der Eltern oder anderer Menschen in ihrer Nähe bleiben ihnen im Gedächtnis haften. Je mehr positive Meinungen es über sich hört, desto leichter werden sich seine Fähigkeiten entfalten können. Die gesunde Entwicklung von Kindern hängt von den konstruktiven Beziehungen ihrer Eltern zu ihnen ab. Ausreichende Kenntnisse über die psychologischen Grundlagen für diese Beziehungen helfen uns bei der Heranziehung seelisch gesunder Menschen. Zum Beispiel ist es wichtig, dass die Eltern positiv zu ihren Kindern eingestellt sind. Sie sollten ihre Kinder als ein göttliches Geschenk und ein ihnen von Gott anvertrautes Pfand betrachten und ohne die Unzulänglichkeiten in ihrem Verhalten zu beachten, sie als Menschen, die zahlreiche potenzielle Fähigkeiten in sich bergen, sehen. Auf diese Weise können sie ihrem Kind die Gelegenheit geben, sich zu zeigen und seine Gefühle auszudrücken. Eine positive Einstellung zum Kind ebnet auch den Weg für eine gezielte Liebe zu ihm. Die Familie soll Mittelpunkt der Liebe, Beachtung und gegenseitiger Achtung sein. Die Kinder sollten sich darin an ihren Eltern ein Beispiel nehmen können. In der islamischen Kultur wird die liebevolle Behandlung des Kindes sehr hervorgehoben, denn Kinder gelten als Segen seitens Gott, des Gütigen und Weisen. Der Prophet des Islams bezeichnet es bereits als eine Art Gottdienen, wenn ein Vater sein Kind liebevoll anblickt. Die Verantwortung der Eltern gegenüber den Kindern ist groß. An erster Stelle steht dabei die Liebe zu den Kindern. Imam Sadr hat gesagt, Gott lässt einem Diener, der seinem Kind viel Liebe zukommen lässt, seine Barmherzigkeit zukommen. Ein Weg, seinem Kind Liebe zu zeigen, besteht darin, mit ihm zu fühlen und es zu verstehen. Verständnis ist anders als Mitleid. Mitleid bedeutet bedauern und sich erbarmen. Es bedeutet besorgt sein über jemanden und ihm dies zeigen. Aber Mitfühlen ist der Versuch, die Gefühle des anderen zu verstehen und an seinen inneren Gefühlen teilzuhaben. Das Verständnis der Eltern für das Kind setzt voraus, dass es wirklich spürt, dass seine Eltern es verstehen. Wenn ein Kind ein solches Gefühl hat, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Empfehlungen der Eltern hören. Und wenn ihm die Möglichkeit gegeben wird, seine Bedürfnisse, Sorgen und Gefühle auszudrücken, wird es seinen Eltern vertrauen. Im nächsten Programm werden wir über weitere Wege der Herstellung wirksamer Beziehungen zu unseren Kindern sprechen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesam Dine Seraj mit dem Titel Sozo Avaz, das heißt Instrument und Gesang. Thank you.
فرهادم و سوزش و شیرین دارم اینا امید نقام اون شب که همه میکده ها باز شود یاران خرابات هم Oh در محفل دوستان به جز یاد تو گرفتم ساغری از دست مستی تا لله که مستی و چه دستی بوتی چون تو کجا در پرد ماند مگر از ننگ چون من بود پرستی
ای مرغ چمن از این قفس بیرون شو، فردوس تو را می طلبد مجنون.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Eid al-Fitr. Weiterhin guten Empfang.
Am Tag des Fitr-Festes sind von überall her in den islamischen Ländern die Rufe zur Preisung und Danksagung Gottes zu hören. Zum Dank für den Segen des Monats Ramadan feiern die Muslime und Gott schickt die Engel mit dem Lohn für sie auf den Weg. Der Prophet Gottes sagt, wenn die Nacht zum Fitr-Fest begonnen hat, gibt Gott den Lohn der Fastenden im Überfluss. Nun ist die Zeit gekommen, in der die vielen Gebete der Fastenden in Erfüllung gehen. Der Monat Ramadan ist zu Ende und die Muslime haben dank des Fastens und der Lesung im Koran ihre Herzen von dem Staub und Schmutz, der sich über sie gelegt hat, frei gemacht. Sie sind Gott näher gekommen. Dieses Fest ist ein neuer Beginn. Das Fitr-Fest wird begangen und es wird der Sieg des Menschen über sein Ego gefeiert. Alle, die 30 Tage lang Selbstbeherrschung geübt haben, freuen sich über die Erkenntnis, die ihnen zuteil wurde. Ein Engel ruft, frohe Kunde euch Dienern, denn Gott hat eure bisherigen Sünden verziehen. So gebt Acht, wie ihr euch die restlichen Tage eures Lebens verhaltet. In der islamischen Welt herrscht große Freude am Tag des Fitr-Festes. An diesem Tag sind die Straßen geschmückt und zu Hause hat man sich auf den Empfang von Gästen vorbereitet. Die Kinder tragen neue Kleidung und erhalten Geschenke. Das Fitr-Fest ist ein Tag, der den Muslimen zur Ehre gereicht. Die Muslime in Indien, Tadschikistan, in Syrien und Libanon und vielen anderen Ländern nehmen an diesem Fest teil. Sie beglückwünschen sich und verrichten am Morgen den besonderen Gebetsdienst zu diesem großen Fest. Sie gehen zu den Gräbern der Verstorbenen und beten für sie, besuchen sich gegenseitig und besuchen Kranke und Bedürftige. Aber der Nacht zum 27. Ramadan stellen die Muslime in Malaysia eine Kerze vors Haus oder schmücken ihre Straße mit Lichtgirlanden. Auf diese Weise gehen sie dem Fitr-Fest entgegen. In der Nacht zu diesem Fest lassen sie in der ganzen Stadt den Ruf der Großpreisung Gottes erschallen. Allahu Akbar, Gott ist größer. Mehrere Tage sind offizielle Feiertage und viele nutzen diese für eine Reise. Die Muslime in Indonesien pflegen zum Fitr-Fest einen Brauch, der sich Mudik nennt, was Rückkehr zur Quelle bedeutet. Das heißt, sie nutzen die Feiertage, um an ihren Geburtsort zurückzukehren und um ihre Eltern und Verwandten zu besuchen. Im Irak suchen die Muslime die Pilgerstätte von Imam Hussein auf, dem edlen Enkel des Propheten Gottes. Sie gedenken an diesem Tag dem großen, opferbereiten Geist Imam Husseins, dem Fürsten aller Märtyrer. Doch inmitten all dieser Freude bedrückt die islamische Welt auch großes Leid. Viele Geschwister der Muslime auf der Welt leiden in Palästina oder in Afghanistan zum Beispiel. Die Muslime fühlen sich gegenüber ihnen verantwortlich. So erheben sie zum Fitr-Fest ihre Hände zum Gebet und beten für die Freiheit der unterdrückten Völker. Am Fitr-Fest ist eine religiöse Pflicht, den Bedürftigen zu helfen, wie zum Beispiel den Flutopfern in Pakistan. Imam Ali hat über die gläubigen Menschen gesagt, dass sie den anderen Menschen Sicherheit und Wohl bescheren, selbst wenn sie selber dafür große Mühen auf sich nehmen müssen. Allen gläubigen und gottsuchenden Menschen sei zum Fitr-Fest gratuliert.
Außer dem Hajj gibt es noch die beiden großen Versammlungen der Muslime zum Fitr- und Opferfest. Die Großen der Religion empfehlen allen, an dieser Versammlung teilzunehmen, denn eine solche gereicht, den Muslimen zu ehren und lässt sie erstarken. Imam Reza a.s. hat gesagt, der Fitr-Tag wurde zum Fest bestimmt, damit sich die Menschen an diesem Tag versammeln und im Zeichen Gottes ihre Häuser verlassen und ihn für die Segnungen, die er ihnen geschickt hat, preisen. Imam Ali a.s. hat den Fitr-Tag mit dem Tag der Auferstehung verglichen. Der Tag der Auferstehung ist schicksalsbestimmend und an ihm warten alle darauf, dass ihnen ihr Lebenszeugnis ausgehändigt wird. Der Fitr-Tag ähnelt diesem Tag. Imam Ali hat ihn als Tag bezeichnet, an dem die Guten belohnt und die Schlechten bestraft werden. Die Bilder von den Menschenmassen, die ihre Häuser verlassen, um sich zum gemeinsamen Gebet zusammenzuschließen, hat Imam Ali a.s. mit den Szenen von Verlassen der Gräber verglichen. Und wenn die Menschen sich auf dem Gebetsplatz versammeln, ähnelt es nach seinen Worten der Versammlung vor Gottes Audienz am jüngsten Tag, und wenn sie wieder in ihren Häusern zurückkehren, dann gleicht es der Einkehr in ihre Wohnungen im göttlichen Paradies. Der vierte Tag ist der Tag der Erinnerung an Gott und der Tag seiner Lobpreisung. Die wichtigste Zeremonie am Eid-Tag ist das Eid-Gebetsritual. Bevor dieses Gebet beginnt, erklingen die Allahu Akbar-Rufe aus allen Mündern. Die Atmosphäre ist von Spiritualität geprägt und berührt die Herzen. Die Betenden schließen ihre Gebetsreihen, sie stellen sich vor Gott, den Al-Ebamer, und danken ihm für seine Großherzigkeit und Segnungen. Der spezielle Eid-Gebetsdienst besteht aus zwei Rak'a, das heißt zwei Gebetsabschnitten, wobei, wie bei den anderen Gebeten, ein Gebetsabschnitt aus den Körperhaltungen stehen, sich verbeugen, niederfallen, sitzen und erneuten Niederfallen besteht und dazu die jeweiligen Worte gesprochen werden. Das heißt, im Stehen wird die Sure Hamd gesprochen und danach folgt die Sure Ala. Daraufhin folgt fünfmal ein besonderes Gebet. Und in der zweiten Gebetsabschnitt folgt der Sure Hamd, die Sure Shams und viermal das besondere Bittgebet. In diesem besonderen Bittgebet während des Ritualgebet, es nennt sich Onut, wird Gott gepriesen und es wird an seinen Barmherzigkeit erinnert. Sein Gesandter, der letzte Prophet Gottes und dessen edle Familie werden gegrüßt und die Gläubigen bitten Gott um das, worum ihn der Prophet und die Edlen aus seinem Hause gebeten haben, denn dies sind ihre Vorbilder. Nach dem Gebet hält der Gebetsimam zwei Ansprachen. Er ruft in seinen Ansprachen die Menschen zu Gottesfürchtigkeit und zur Beachtung der moralischen Grundsätze auf. Aber er weist auch auf wichtige aktuelle Probleme in der islamischen Welt hin, damit die Betenden mit den Problemen der anderen Muslime vertraut werden und Verantwortung verspüren. Auch hier sieht man, wie bei vielen anderen gottesdienstlichen Konzepten des Islams, dass die erzieherischen Wert besitzen und ethische Ziele verfolgen. Der Prophet sagt, dass Gott zu den Betenden, wenn sie wieder mit Hoffnung auf die Belohnung Gottes in ihre Häuser zurückkehren, sagt: Meine Diener, ihr habt für mich gefastet und habt für mich das Gebet verrichtet. Kehrt in eure Häuser zurück, es wurden euch eure Sünden verziehen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.